Ich hoffe, du bist berührt worden vorhin von dieser Zeit mit dieser Liedstrafe, die Nicole noch betet und proklamiert hat. Es ist wirklich wahr, wir wollen solche Sachen nicht nur singen und ein gutes Gefühl dabei haben, wir wollen sie glauben und erleben. Wir wohnen jetzt in Gümmenen, in einem so einem Reihenhaus. Es hat vier und wir sind also im zweiten mittleren Schnitt. Es gibt wenig Gartenarbeit im Sommer, jetzt sowieso nicht so. Und auf der unteren Seite von unserem Haus, beziehungsweise vom Eckhaus bis zu uns, zum zweiten Haus, verläuft so eine Mauer. Und früher war das eine alte Konstruktion aus Eisenbahnschwellen, wo wir dort angekommen, haben die schon ziemlich Zerfallserscheinungen gezeigt. Und das ist nachher mit der Zeit immer wie schlimmer geworden. Und die mussten dann ersetzt werden. Der Besitzer vom Eckhaus, der ist nicht selber der gewohnt, der hat das Haus nur vermietet. Der hat dort eine Kunststeinmauer hergetan und wollte Geld sparen. Die hätte gar nicht hoch sein sollen, sodass man so in einer Böschung das hätte machen können. Und er hatte da klare Vorstellungen gehabt. Dummerweise haben sich die Vorstellungen nicht mit unseren Vorstellungen gedeckt. Und die Mauer hat ja durchgezogen gesehen. Die ist dort, die hat man irgendwie zusammen machen müssen. Und der Besitzer, der hat ziemlich genau gewusst, was er will. Und er war sich eigentlich gewöhnt, dass das dann auch so läuft, wie er will. Und irgendwann ist er unten einfach aufgekreuzt mit dem Landschaftsgärtner und hat besprochen, wie man das machen soll. Beatrice hat das oben zum Fenster aus gesehen und hat gefunden, da sind wir eigentlich mitbeteiligt. Und ist aber sich an dieser Diskussion beteiligt. Und das hat sich wirklich zu einer echten Diskussion entwickelt. Und irgendwann sagt der Mann, der hat mein Vater schon gekannt, er war ein Stück weit ein Kollege oder befreundet mit meinem Vater, er wusste, dass wir gläubig waren, und hat gesagt, hey, aber dir als Christen, dir müsst doch jetzt einfach mir zulieb Ja sagen. Als Christ muss man doch einfach einem anderen zulieb Ja sagen. Und Beatrice hat ihm da gesagt, nein, als Christ darf man sehr wohl zu seinem Recht stehen, aber man muss es korrekt und freundlich machen. Soweit zu dieser Diskussion. Aber irgendwie ist es schon interessant, was andere Leute über uns denken, was wir als Christen sollen. Einem anderen zu lieb einfach Ja sagen und einlenken, für ihn natürlich eine Taktik gesehen und so weiter. Und denken nicht wir Christen manchmal schon so? Als Christen da müssen wir ja vorsichtig sein, ja nicht anecken, ja einfach so, um Frieden zu lieben, einfach der Weg so gebig gehen. Lesen wir mal die Evangelien und ihr werdet sehen, Jesus hat überhaupt nicht so gelebt. Jesus hat angeeckt, der hat in falscher Situation für unser Empfinden klar rausgeredet und manchmal hat er da so ziemlich ein Echo gegeben. Entsprechend. Jesus hat nicht klein beigegeben. Und das, was ich heute möchte sagen, klein beigeben ist nicht das Wesen der Liebe. Und ich habe vor 14 Tagen im Rahmen unserer Predigtreihe Nehmen und Geben über die Liebe geredet und über die christliche Liebe, die eine bedingungslose Liebe ist, die sogar Finden liebt, die um Frieden verpflichtet ist und so weiter. Und im Nachhinein habe ich mit der Beatrice über das geredet und gedacht, es braucht einfach noch eine Ergänzung. Und die Ergänzung, die heute der Titel der Predigt ist, Liebe ist nicht das Gleiche wie Liebsein. Liebsein, dass man so schön überall, nie eine Kante, nie eine Ecke und so weiter, das ist eine Sache. Und das klingt manchmal ähnlich, aber hat überhaupt häufig gar nichts mit Liebe zu tun. Liebe hat ganz einen anderen Charakter. Und ich habe ja vor 14 Tagen dort die Stelle gelesen, vom Römer 12, vom Vers 9 bis 21. Einige haben sie, glaube ich, nachher die Woche durchgelesen. Ich habe mir auch wirklich es geschafft, die jeden Tag, so wie wir es dort abgemacht haben, zu lesen. Und schon dort steht ja im letzten Vers: Lass dich vom Bösen nicht besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Also der Auftrag, wir sollen das Böse besiegen. Das tönt nach Kampf und nicht nach Liebsein. Das tönt nach Anpacken, nach sich wehren, nach ein Stück weit auch Grenzen setzen. Wir sollen etwas machen. Aber das Rezept, das uns als Christen auszeichnet, ist auch gerade gegeben. Wir sollen das Böse nicht besiegen durch noch mehr Böses, sondern durch das Gute. Wir sind ja gestern zum Abschluss von unserer Skiferie noch Skifahren. Und dort hatte es so eine Gruppe gehabt. Ich glaube, es war sogar eine Familie gewesen. Und ich hatte das Gefühl gehabt, das ist Vater und Mutter und nachher drei, glaube ich, erwachsene Kinder. Also ich hatte das Gefühl gehabt, körperlich waren sie erwachsen gewesen. Vom Verhalten hat man noch gewisse Sachen nachbessern können. Und die waren wirklich so rücksichtslos gewesen und so weiter. Und in mir haben sich so ganz viele Ideen angefangen, kreativ zu zeigen, wie man Böses könnte, Böses besiegen. Und ich bin nachher auf dem Sessel und dachte, wie würde man jetzt Böses mit Gutem besiegen? Das ist gar nicht immer so einfach. Aber das ist das, was unser Auftrag ist. Und das hat nichts mit Liebe zu tun, aber hat ganz viel mit Liebe zu tun. Und um das geht es mir heute. Übrigens, die Mauer unter unserem Haus, die ist heute ziemlich genau so hoch, wie wir sie haben wollen. Es geht wunderbar, dass man hier oben einen Platz machen kann und nicht einfach das Ganze eine Abböschung ist. Auf diesem Platz unter kann man nachher eben auch noch etwas machen. Also das hat wunderbar funktioniert. Nicht mit Liebe sein, aber doch mit Liebe. Und ich möchte mit euch heute in meiner Predigt eigentlich ein Beispiel aus dem Leben von Jesus zeigen, wie Liebe sein und Liebe etwas anderes ist, dass wir dort am Beispiel von Jesus lernen können. Das erste Beispiel, der möchte ich in Lukas 7 gehen. Dort ist hast Jesus eingeladen worden vom Pharisäer Simon und zu ihm heimgehen essen. Der Pharisäer, das sind ja die ernsthaftesten Gläubigen im Judentum, die haben sich also die Sache nicht leicht gemacht, aber sie sind ein Stück weit auf das raus auch eher selbstgerecht gewesen. Sie haben wirklich das Gefühl gehabt, wir haben es jetzt geschafft mit unserer Anstrengung. Und was sie dort so beim Essen waren, ich weiß nicht, ob das im Inneren war, in einem Raum oder vielleicht auch im Innenhof, das ist ja dort wärmer als heute hier, haben sie dort gegessen jedenfalls. Plötzlich kommt eine Frau rein und die Frau hat einen sehr schlechten Ruf gehabt, die Bibel nennt nicht genau Details, sie hat einfach, es war eine Sünderin gewesen. Und die Frau geht stracks auf Jesus zu und fährt wirklich von ganzem Herzen anfangen zu rennen. Sie fährt so anfangen zu rennen, dass ihre Tränen aus dem Gesicht runtergelaufen sind. Die Füße von Jesus sind ganz nass geworden. Und dann hat sie ihre langen Haare genommen und hat die Füße abgetrocknet. Und sie hat die Füße auch noch geküsst. Ich glaube, es ist nicht kulturell bei uns, dass uns das komisch vorkommt. Das ist ihnen dort auch komisch vorkommt. Das ist nicht ein ganz normaler, natürlicher Umgang gewesen. Und Simon, der Jesus nicht nur aus reiner, purer Gastfreundschaft eingeladen hat, sondern auch, weil der Mann wollte prüfen, der da sich gibt wie ein Prophet. Er wollte wissen, ist das denn auch wirklich ein Prophet? Und wo er sieht, dass Jesus das einfach duldet, hat er gefunden, wahrscheinlich ist das auch gleich kein Prophet. Sonst würde er sich so etwas nicht bieten lassen. Ist auch davon ausgegangen, dann würde die Frau wirklich mal fortschicken und sagen, so, jetzt bringst du mal dein Leben in Ordnung und das und das und das und das und das und dann können wir dann miteinander reden oder was auch immer. Und Jesus hat Simon erschaut und hat ihm das zur Antwort gegeben. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, Wasser für die Füße hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Einen Kuss hast du mir nicht gegeben. Sie aber hat, seit sie hereingekommen ist, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Mit Öl hast du mein Haupt nicht gesalbt, aber sie hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Eine Frage zu dieser Geschichte. Wann bist du das letzte Mal bei deinem Gastgeber am Essen gesehen und sagst ihm gerade raus, dass er jetzt nicht gerade gastfreundlich mit dir ist? Das ist ja eigentlich das, was Jesus hier macht. Er sagt, hey, die Frau, die da reinkommt, ist im Fall gastfreundlicher als du, die mich eingeladen hast. Wann hast du das letzte Mal gemacht, als du bei jemandem beim Essen bist? Ist das lieblos, was Jesus hier macht? Nein. Jesus ist gekommen, für jeden Menschen zu retten. Die verachtete Frau, die nicht einmal der Name genannt ist in der Bibel, ebenso wie der Pharisäer Simon. Und er hat gemerkt, dass dem Pharisäer Simon sein Problem ist. Der Simon, der hat gar keinen Retter gebraucht. Aus seiner Sicht hat er alles gemacht, was nötig ist. Er hat zu den Leuten gehört, die es geschafft haben. Dann braucht man keinen Retter. Aber die Wahrheit der Bibel ist, dass kein Mensch sich selber retten kann. Und solange das der Simon nicht sieht, steht er sich selber im Weg von einem erfüllten Leben. Und Jesus schenkt ihm klaren Wein ein, auch wenn er da ein paar Grenzen von Sitte und Anstand eigentlich übertritt. Und er zeigt nicht nur dieser Frau Annahme, sondern auch dem Simon, was wahre Barmherzigkeit und Liebe ist. Indem er dieser Frau, die von Herzen ist reingekommen, auch gesagt hat, dass er ihre Vergebung zusprechen kann. Die Wahrheit ist manchmal hart, aber sie ist wichtig und heilsam. Haben wir den Mut dazu? Heuchelei ist und bleibt Heuchelei, ob man es sagt oder nicht. Unrecht ist und bleibt Unrecht, ob man es sagt oder nicht. Ich will damit nicht sagen, dass wir bei jedem Gigs und bei jedem Gags unseren Senf dazugeben und irgendwie noch so pedantisch korrigieren. Aber wir müssen den Mut haben, die Sachen beim Namen zu nennen. Ich merke in meinem Leben, dass ich manchmal am Friedensliebe schweige, wenn ich reden sollte. Das ist zwar lieb, aber es ist keine Liebe, es ist eher Bequemlichkeit oder Egoismus. Es tönt lieb, es sieht gut aus, aber es ist nicht wirklich. Natürlich sollen wir, wenn wir jemandem etwas sagen, wir sollen das in Liebe sagen. Man kann einfach mit unschöner Art jemanden bloßstellen oder weiss nicht was, und dann ist das nicht richtig. Aber wir sollen trotzdem in der Klarheit sein. Und das ist mein erster Punkt, wie Liebe nicht das Gleiche ist wie Liebsein. Nämlich der, dass die Liebe die Wahrheit sagt. Für einen zweiten Punkt möchte ich weitergehen beim Simon, bei dieser Geschichte. Jesus sagt ihm die Wahrheit gerade raus. Hat er übrigens auch bei anderen Pharisäern gemacht. Das war nicht die einzige Diskussion. Und manchmal hat es ja auch wirklich... Wie man so Berndeutsch würde sagen, sind die Fetzen geflogen. Wenn Jesus die Wahrheit gesagt hat, den Pharisäern, die sich das gar nicht gewöhnt sind, dass sich irgendjemand wagt, sie zu kritisieren, und Jesus geradeaus hat nicht die Wahrheit gesagt. Aber gleichzeitig hat er sie immer angenommen. Er hat immer die Tür offen gehalten. Er hätte dem Pharisäer Simon noch sagen können, zu einem so einen stolzen Hagel komme ich im Fall nicht essen. Lehrt zuerst Gastfreundschaft, dann reden wir dann miteinander. Aber er ist gegangen. Wenn Pharisäer zu ihm sind und eine Frage gestellt haben, und egal, ob die Frage ernst und echt gemeint ist oder ob sie mit Hintergedanken gestellt worden ist, Jesus hat sie immer ernst genommen. Jesus hat Zeit gehabt für sie. Er hat sich zu ihnen gestellt. Er hat sich nicht abgrenzt. Seine Tür war offen gewesen. Er hat das gelebt, was er im Johannes 6, 37 sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und darum ist das der zweite Punkt. Liebe, lass die Tür offen. Und das braucht Mut. Jemanden, wo man es nicht gleich sieht, gleich die Türen offen lassen, gleich den Zugang lassen. Und für mich gehört eins und zwei, die beiden Sachen eigentlich total zusammen. Eine offene Tür ist dann Liebe, wenn man auch den Mut hat, die Wahrheit zu sagen und nicht einfach im Frieden zu lieben, zu schweigen. Und umgekehrt, die Wahrheit zu sagen, ist dann Liebe, wenn man den anderen nicht ablehnt, ausgrenzt und die Türen zuschlägt. Es gehört beides total zusammen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns als Christen ganz fest müssen merken. Wir sind in der Gesellschaft, ecken wir manchmal ein bisschen an. Wir haben feste Glaubensüberzeugungen, die wir nicht aus Toleranz einfach beschneiden, sondern das ist einfach das, was wir uns darauf stellen. Und genau gleich mit gewissen ethischen Werten, da gibt es für uns einfach keine Verhandlungsoption. Basis oder Kompromissbereitschaft. Zum Beispiel glauben wir an die Auferstehung der Toten. Wir sind überzeugt, dass Jesus auferstanden ist und dass die, die in Christus gestorben sind, auch werden auferstehen. Darüber lassen wir nicht diskutieren. Dort sind wir von der Überzeugung her ein Stückchen weit nicht kompromissbereit mit anderen. Wie jemand anders das etwas anderes glaubt, soll das von uns aus machen. Aber das, wir werden uns nicht denkerisch ihm annähern und Kompromiss schließen. Das ist eine feste Glaubensüberzeugung. Wir glauben auch, dass der Mensch im Ebenbild von Gott geschaffen ist und sind darum überzeugt, dass es weder vor der Geburt noch gegen das Ende des Lebens legitim ist, dass wir im Leben ein Ende setzen von aussen. Das ist einfach für uns ein No-Go. Und darüber lassen wir nicht mit uns diskutieren im Sinne davon, dass wir Kompromisse bereit sind einzugehen. Oder wir sind überzeugt, dass es für ein Kind optimal ist, wenn es bei seinem lieblichen Vater und bei seiner lieblichen Mutter aufwächst und das der optimale Weg von einer Familie ist. Darum ist es für uns ein hoher Wert, dass man diese Form von Familie schützt und gegenüber anderen Formen des Zusammenlebens vorzieht, weil das für ein Kind das Beste ist und überhaupt für die Gesellschaft das Kind optimal geschützt sein. Das ist der Aspekt der Wahrheit. Aber neben der Wahrheit muss auch die Tür offen bleiben, es gehört beides zusammen. Wir müssen lernen, Menschen, die in diesen Punkten anders denken als wir, nicht deswegen abzulehnen. Wir sollen sie annehmen, wir sollen sie lieben, wir sollen die Tür offen behalten. Und das Schwierigste, wir sollen sie sogar dann annehmen, wenn sie selber uns ablehnen wegen unserer Meinung. Das ist das, was uns herausfordert. Dort wird die Liebe wieder gefordert als bedingungslose Liebe. Also das sind die beiden Punkte, die so fest zusammengehören. Liebe sagt Wahrheit und Liebe lässt die Tür offen. Und wenn wir bei der offenen Tür sind, dann kommt noch der dritte Punkt. Liebe hält niemand zurück. Die Tür ist offen, für reinzukommen und die Tür ist auch offen, für rauszugehen. Eine Begebenheit von Jesus, er hat wieder einmal die Wahrheit gesagt. In Johannes 6 lesen wir davon, er hat wirklich eine Predigt gehabt, wo er kein Blatt vor dem Mund hatte, keine Maskenpflicht gehabt. Er hat wirklich geradeaus geredet. Und die Predigt war erstens schwer verständlich gewesen. Es hat sich dann plötzlich eine Diskussion ergeben. Es war dort ein bisschen eine andere Form von Predigt gewesen. Sie haben miteinander angefangen zu diskutieren und sie haben es nicht verstanden. Und Jesus versucht zu erklären. Und plötzlich ist da möglicherweise nicht nur ihr Verständnis im Weg gestanden, sondern auch ihr Stolz. Und sie sind irgendwann sauer geworden auf Jesus. Und die früher gesagt haben, wir sind eigentlich ein bisschen die Jünger von Jesus, haben gesagt, tschüss, das brauchen wir nicht mehr. Und sie sind gegangen. Und Jesus hat nicht gesagt, ich erkläre euch es noch besser, geht doch nicht, wartet noch Hurti. Sondern wissen, was Jesus gemacht hat. Er hat sich umgedreht zu seinen 12 Jüngern, zu seinen besten Freunden, zu seinem Plan, wie er die ganze Welt verändern will, wenn er gegangen ist, zu seinen 12 Jüngern. Und sagt ihnen, wollt ihr auch weggehen? Die Tür ist offen, nicht nur zum Kommen, sondern auch zum Gehen. Das Grossartige dieser Geschichte ist natürlich, was der Petrus nachher sagt. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Grossartig, der Petrus hat wollen bleiben, die 12 haben wollen bleiben. Aber was ich hier zeigen will, ist, die Tür ist offen auch zum Gehen. Sie sind geblieben, die 12, weil sie wollen bleiben. Und nicht, weil es irgendeinen Druck gegeben hat. Das ist etwas, was mir die Gemeinde immer wieder beschäftigt. Manchmal geht jemand aus der Gemeinde weg. Ich bin ganz ehrlich, das ist schmerzhaft. Das ist frustrierend. Es stellt einem die Frage, habe ich einen Fehler gemacht? Ist etwas nicht gut gelaufen? Ist das so oder jenes gewesen? Aber in all dem ist eins wichtig. Man darf. Man darf gehen. Oder anders gesagt, wer heute da ist in diesem Gottesdienst, ist da, weil das hat wollen. Ja, vielleicht Kinder müssen mit ihren Eltern gehen, das finde ich auch richtig. Ein Kind, sagen wir vor dem Teenie-Alter, das muss einfach mit den Eltern gehen. Im Teenie-Alter muss man es vielleicht ein bisschen diskutieren und ab 16 ist es eigentlich freiwillig. Wer will, ist da, weil er ist. Oder das Gleiche auch mit einer Gemeindemitgliedschaft. Wer dabei ist da, weil er das will. Und das gehört zur Liebe, die Bereitschaft, sich in jemanden zu investieren, mit jemandem einen Weg zu gehen und zu riskieren, dass man den Schmerz und den Frust ertragen muss, dass die Person plötzlich geht. Das gehört zur Liebe. Und das ist manchmal nicht ganz ein einfacher Weg. Und dann habe ich noch als letztes Beispiel zu dieser Frage, dass Liebe nicht das Gleiche ist wie Liebe sein. Und dort ist eine Geschichte, die, aus Markus, die wir in Markus 1 lesen, im Markus-Evangelium 1. Jesus ist dort in diesem kleinen Städtchen am See Genezareth, Kapernaum. Es ist Sabbat, er geht in die Synagoge und er predigt dort. Während der Predigt hat der Mann eine Manifestation mit einem Dämon. Und Jesus in seiner Vollmacht und Autorität gebietet dem Dämon und er verreist und der Mann ist frei. Und die Leute sehen das alle und staunen alle. Später an diesem Tag geht er zum Petrus heim und seine Schwiegermutter hat so richtig krass Fieber und Jesus heilt sie einfach. Die Leute bekommen das mit und gegen Abend kommt dann eine ganze Schar aus dem Städtchen und die bringen ihre Kranken mit und eine riesige Party. Jesus fängt an, Kranke heilen, fängt an, Menschen befreien und fängt an, eingreifen und handeln. Und es ist wirklich einfach grossartig. Ich freue mich, wenn das einmal in Pfimi wird sein, dass die Leute aus Bargen und Arberg und Kaunach und Radolfingen mit ihren Kranken daher kommen, weil sie wirklich erleben und glauben, dass Jesus hier wirkt. Das ist auch heute noch möglich und ich ringe darum, dass wir solche Sachen dürfen. Erleben. Nicht wegen uns, sondern dass wirklich, dass die Leute merken, wir sind hier nicht einfach ein schräges Grüppli, sondern dass wir glauben, das ist die Wahrheit, weil Christus wirklich lebt. Und dass wir das dürfen haben. Jedenfalls haben die super Party gehabt, ist wahrscheinlich spät am Abend gegangen, gesehen, wo sie zu Bett sind. Und am nächsten Morgen sind die Leute wieder gekommen, Party Punkt 2, oder? Aber Jesus hat gefehlt. Er war auch noch nicht ausgeschlafen, Jesus, weil früh am Morgen ist er aufgestanden, ist in die Wüste gegangen und hat dort Zeit mit Gott, seinem Vater, verbracht. Er hat gebetet, er hat sich wirklich wieder neu ausgerichtet auf seinen Vater, er hat wirklich die Gemeinschaft mit ihm gehabt. Und die Jünger sind ein bisschen nervös geworden, haben sich auch verantwortlich gefühlt und haben ihn gesucht und haben ihn endlich gefunden und gesagt, hey, die Leute warten, du musst wieder kommen. Und seine Antwort: Lasst uns anderswo hingehen, in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Jesus blieb seiner Berufung treu und das trotz der Wünsche und der Bedürfnisse der anderen. Das ist mein vierter Punkt. Die Liebe bleibt der Berufung treu. Ich glaube, an diesem Morgen hat es in Kapernaum ein paar enttäuschte Menschen gegeben. Jesus hat in der Zeit von seinem Leben nicht überall sein können. Entweder dort oder da. Und in dieser nicht einfachen Entscheidung, einverstanden, hat er sich entschieden, seiner Berufung treu zu bleiben. Und das Gleiche gilt für uns. Wenn wir den Menschen dienen wollen, wenn wir für die Menschen unterwegs sein wollen, wenn wir uns orientieren an den Bedürfnissen, an den Nöten, an den Wünschen der anderen, dann müssen wir feststellen, dass die immer grösser sind als unsere Möglichkeiten. Du kannst immer mehr machen, dienen, arbeiten, helfen, als du mit deiner Kraft vermachst. Bedürfnisse sind grösser, Nöte sind grösser, die Wünsche sowieso. Und es ist schade, wenn Menschen sich in dieser Situation in Not und Sorge hineingeben lassen oder sogar zum Burnout kommen oder das andere, das ist noch fast schlimmer, irgendeinmal so genug haben, dass sie den Bettel herschmeissen und gar nichts machen und sich nachher ein bisschen ihr egoistisches Gartenzündchen bauen, weil sie sich überfordert haben. Und die Liebe ist dort anders. Und die Liebe orientiert sich, so wie Jesus das gemacht hat, an der Berufung, die Gott ihm gegeben hat. Man muss darum nach bei Gott sein und daraus leben. Jesus ist ja Gott gewesen, er hat ja das alles aus sich selber raus können. Aber wo Jesus ist auf die Welt gekommen, heisst es, er hat seine Fähigkeiten nicht benutzt, die hat er auf die Seite gelegt und hat als wie ein Mensch gelebt. Und darum hat er das gebraucht, die Ausrichtung auf Gott, dass sich wieder neu füllen. Und so brauchen wir auch, dass wir eben in der Lage sind, am richtigen Ort Ja zu sagen und am richtigen Ort Nein zu sagen, dass wir unsere Berufung leben können. Und so können wir uns die Frage stellen, die ich euch hier stelle. Bist du dort, wo du sein musst? Bist du an deinem Platz? Wenn du dazu kannst Ja sagen kannst, der halt durch. Egal, was Kraft braucht, egal, was schwierig wird, egal, wenn du zurzeit kein Resultat siehst oder das manchmal ein bisschen an deinem Mut kratzt. Weil ich kann dir sagen, wenn du dort bist, wo du bist, dann wird Gott dir Kraft geben. Und dann wird Gott dir Gelingen geben. Und dann wirst du Frucht bringen zu seiner Zeit. Das steht in der Bibel, das ist uns verheißen. Wenn du aber feststellst, dass du an diesem Ort gar nicht mehr hergehörst, dass du vielleicht nur aus Angst vor den Leuten, vor dem Nein sagen dort bist, oder vielleicht nur aus Bequemlichkeit, dann möchte ich dich ermutigen, zu prüfen, wo du hergehörst. Dann möchte ich dich ermutigen, vor Gott zu kommen. Eben, früh, bevor die Leute kommen und die Bedürfnisse und die Wünsche und die Ansprüche, dir Zeit zu nehmen mit Gott. Vielleicht auch mit Freunden, die dir helfen, deinen Platz zu finden. Und dass du wirklich überlegst, was ist meine Berufung und die dich dort in einer gesunden Art kannst abgrenzen, sodass du eben gesund bist und deine Berufung kannst leben. Das wäre mein vierter Punkt. Und das ist für mich eben, die vier Punkte sollen ein bisschen wie ein Gegengewicht schaffen zu dieser wichtigen Wahrheit, dass die Liebe bedingungslos ist. Dass wir unsere Feinde lieben sollen. Dass wir Gutes tun denen, sogar die uns hassen. Wie wir eben in der Predigt vor 14 Tagen gesagt haben. Als ich das vorbereitet habe, habe ich festgestellt, diese vier Punkte, die brauchen etwas ganz fest. Mut. Wer so lebt, der braucht echt Mut. Das ist nicht immer der einfachste Weg, sondern es ist häufig der mutige Weg. Es braucht mehr Mut, die Wahrheit zu sagen, als einem billigen Frieden zu lieb zu schweigen. Es braucht mehr Mut, den Menschen die Tür offen zu haben und eine zweite oder eine dritte Chance zu geben, anstatt sie einfach abzuschreiben, weil sie nicht so ticken, wie wir haben, oder weil sie uns enttäuscht haben, oder weil sie nicht unsere Meinung haben, und die Türen zuzuschlagen. Es braucht mehr Mut, sich in Menschen zu investieren, sie zu lieben, trotz dem Risiko, dass sie vielleicht einmal gehen. Und vielleicht nachdem sie gegangen sind, noch schlecht über dich reden. Und es braucht auch Mut, an der Berufung festzuhalten. Das heisst, auch dann zu gehen aus einer Aufgabe raus, die nicht meine Aufgabe ist, wenn es bequem wäre zu bleiben. Oder zu bleiben, wenn ich merke, es passiert nichts, es ist zäh und es ist mühsam, aber ich spüre von Gott her, es ist einfach mein Platz. Und dann bleibt man halt. Auch das braucht Mut. Und so möchte ich wieder zum Bild vom Brunnen zurückkommen, das ja da dem PowerPoint hinterlegt ist, wo uns zeigt, wenn wir der Brunnen sein wollen, wo Wasser in die Gesellschaft hineingeht, brauchen wir immer wieder den Anschluss zur Quelle, sonst wird das nichts. Und genau so ist auch die Situation, in der wir jetzt drin sind. Wenn wir so leben wollen, mit dieser Liebe, die die Wahrheit sagt, die die Tür offen lässt, die niemanden zurückhält und der Berufung treu bleibt, dann brauchen wir unbedingt den Anschluss an die Quelle, die Verbindung zu Christus. Wir können nur das geben, was wir empfangen haben. Aber bei Gott sind wir versorgt. Und ich möchte am Schluss einen Vers herstellen, der das zeigt, wo der Paulus im 2. Timotheus 1,7 seinem Mitarbeiter sagt. Dort sagt er, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Das ist die Ausrüstung für diese Situation. Amen. Und ich möchte euch einladen, dass wenn du da bist und sagst, ja, ich möchte das Leben, dass du jetzt aufstehst und wir nachher füreinander beten für die Erfüllung, neu einfach die Erfüllung mit dem Geist, von der Kraft, von der Liebe und von der Besonnenheit. Kraft, der Mut zu haben, in der Situation zu handeln. Die Liebe zu haben, das Motiv stimmen und Besonnenheit, dass wir im richtigen Moment in der Lage sind, das Richtige zu tun. Wenn du den Geist willst, dann stand doch einfach auf, als Zeichen von Gott, wie als Ja an ihm gegenüber. Und beten wir dann alle, ich werde nicht nur von da vorne beten, ich bete für euch. Aber ich möchte, dass jeder einfach auch sonst für die, die stehen, beten. Dass wir wirklich sagen, ja, ich will neu von diesem Geist. Ich glaube, wir brauchen immer wieder auch die Ausrüstung, und ich möchte dich dazu einfach einladen. Jesus, ich danke dir, dass du all die Leute siehst, die stehen, die aufstehen wollen, die wirklich einfach neu ausgerüstet werden mit dem Geist von Kraft, von der Liebe, von der Besonnenheit. Und ich bitte dich, dass du jetzt kommst und wirklich deinen Geist über uns ausgiessest. dass Kraft da ist, dass wir so handeln können, wie du willst. Dass Liebe da ist, dass Motivation stimmt, unabhängig danach, ob unser Umfeld immer alles in Ordnung ist. Und dass die Besonnenheit da ist, dass wir im richtigen Moment wissen, was das Richtige ist und in der Lage sind, das Richtige zu tun. Herr, und ich danke dir, dass du hast gesagt, wenn wir dich um deinen Geist bitten, dann wirst du uns den Geist geben. Wie ein Kind, das zum Vater geht, um ein Stück Brot bittet, wird nicht eine Schlange bekommen, sondern wird Brot bekommen. Und so bekommen wir den Geist von dir. Und das steht in deinem Wort. Und ich preise dich und ich danke dir dafür. Amen. Amen.